Ich glaube, eine stärkere Veränderung hätte man mit diesem Museum gar nicht machen können. Zu sagen, man lässt jemanden hinein, also auch wirklich hinein und nicht nur als Besucher hinein, zu überlegen, was man dort zeigen will. Also
Schüler suchen sich letztendlich einen Gegenstand aus, der für sie ganz, ganz persönlich eine Bedeutung hat, stellen ihre Bedeutung dieses Gegenstandes öffentlich dar.
Und wir wollen es öffentlich zeigen und öffentlich zur Debatte stellen, was hier mit diesen vielen Gegenständen, die sich hier ansammeln über viele Jahre, was mit denen in Zukunft passieren soll.
Meine Schüler, die haben dann auch gesagt, ach naja, warum müssen wir uns denn jetzt damit beschäftigen und wir wollen ja dann sowieso irgendwie weg. Und ja, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich damals gesagt habe, ja, ich würde gerne in diesem Projekt mitarbeiten, in diesem Museumsprojekt von 3 Kultur schon, weil eben dadurch den Schülern die Möglichkeit geboten wird, sich jetzt schon, auch wenn sie noch hier leben, so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was bedeutet eigentlich für mich Heimat?
Alles Lernen ist Erfahrung. Reflexionen zum Projektabschluss. Was fragen wir? Wen fragen wir? Und wer erinnert sich an was? Ein Doku-Feature über kulturelle Bildung als Lernprinzip. Teil 3.
Ich fand das als Jugendliche reaktionär. Das waren für uns damals die Denkfaulen. Wir wollten in die Städte, für uns war das Fremde interessant, für uns war die Welt Erweiterung.
Ja, das ist halt eine wahnsinnig wichtige Erfahrung für die Schüler, finde ich. Vor allem, wenn man überlegt, dass einige nach der 10., die meisten dann nach der 12. Klasse ausschwärmen in die große, weite Welt.
Die meisten.
Die meisten werden sicherlich zum Studium irgendwo anders hinziehen oder, weil die großen Städte natürlich auch ziehen, ne? So wie sie auch beschrieben haben.
Anne Hartmann, Museumspädagogin. Und Anne Freudenberg, Lehrerin für politische Bildung im Museum Altranft.
Im Endeffekt muss sich ja jeder Mensch irgendwann überlegen, wo er leben möchte. Und es geht eigentlich nur um die Vermittlung von Möglichkeiten, von Lebensmodellen oder von einer Lebensgestaltung. Das ist nämlich, glaube ich, heutzutage ganz viel der Fall, dass man sozusagen von A nach B sozusagen geschubst wird. Man stolpert in das eine oder das andere Arbeitsverhältnis oder man macht eine Ausbildung da, weil, ja, okay, die haben mich dann jetzt halt genommen. Aber bewusste Entscheidungen zu treffen, das kann man nur, wenn man bewusst vorher Dinge erlebt und, ja, sich damit auseinandergesetzt hat.
Erinnern wir uns. 3 Schulen sind Kulturpartnerschaften eingegangen. Zusammen mit Künstlerinnen, Mediengestalterinnen, Musikerinnen, mit Theaterleuten, mit Menschen, die Museen oder eine Musikschule leiten, haben sie sich der Frage gestellt, wie sie ihre Schulkultur so gestalten können, dass alle Schülerinnen erfahren, was sie können. Dafür steht dieses Projekt. Es gab den Raum, um Pläne zu schmieden und Ideen auszutauschen. Eltern wurden informiert, Steuergruppen gegründet, an Stundenplänen geschraubt, Fächer zusammengelegt, Projekte ausgeheckt, digitale Medien ausprobiert, Dokumentationen geschrieben, Konzerte gegeben, Filme gedreht, englischsprachiges Radio gemacht, die Region als Heimat und Ort für neue und sehr alte Berufe kennengelernt. Gemeinsam haben wir immer wieder reflektiert, was bedeutet kulturelle Bildung für uns? Was müssen die Schülerinnen und Schüler für ihr Leben lernen? Und wie kann kulturelle Bildung dabei helfen? Wir fragten aber auch, wie können wir das schaffen? Und was macht uns stark? Wie sind wir 2014 gestartet und wo sind wir jetzt? Mein Name ist Ursula Rock und ich habe dieses Projekt begleitet. Neugierig war ich, die immer in Städten gearbeitet hatte, auf das Land, auf neue Menschen. Es ist 2014, ein heller Herbsttag im Oderbruch und Frau Dörschel, die Leiterin des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Bad Freienwalde, antwortet auf alle meine Fragen mit größter Offenheit.
Sie mal schildern, was der Super-GAU für Sie wäre im Projektverlauf.
Dass es uns nicht gelingt, die Eltern und die Schüler so ins Boot zu holen, dass sie mitmachen und dass wir nächstes Jahr Kinderanmeldungen haben. Das wäre der Super-GAU. Dass sich hier rumspricht, die machen nur noch Pilleballe. Und da ist jetzt kein Kunstlehrer mehr, der macht irgendein Maler und in Musik lernen die auch nicht das, was sie sollen. Und jetzt geht das in Mathe auch noch los. Also ich schicke mein Kind nach Riesen. Das wäre der Super-GAU. Das darf nicht passieren.
Jetzt mal 5 Kriterien, nach denen man dieses Projekt beurteilen könnte.
Also ein wichtiger Punkt für mich ist, der Schüler muss in der Lage sein zu reflektieren.
Was?
Seine Einstellung zur Heimat.
Ja, die Schüler müssen eine Bereitschaft zeigen, sich auf etwas einzulassen, wovon vorher nicht ganz klar ist, wohin der Weg führt. Eine Offenheit, die Möglichkeiten, die quasi suchend und fragend sich mit, bei uns waren es halt Gegenstände, sich mit diesen Gegenständen auseinandersetzen.
Das, was ihn bewegt, in irgendeiner Art und Weise so darzustellen, dass jemand anders das auch wieder nachvollziehen kann.
Ah, Nachvollziehbarkeit genau. Wäre ein
jetzt
Kriterium.
Haben wir's.
Es hilft manchmal, sich einen konkreten und strengen Rahmen zu setzen, um konkret auch kreativ zu arbeiten. Also das hört sich vielleicht wie ein Widerspruch an, ist aber eigentlich eine Methode auch. Ein kreativer, freier Umgang mit den gegebenen Materialien und gegebenen Möglichkeiten.
Mir fällt jetzt noch ein, so ein bisschen weitsichtig zu arbeiten. Da muss ich erstmal der Klasse erklären, warum ich diesen Gegenstand wähle. Ich bekomme eine Hausaufgabe, ich muss also zu Hause was vorbereiten. Ich muss mir also in dem Termin Notizen machen, um dann wirklich diese Vorbereitung zu Hause treffen zu können. Ich muss mit der Klasse versuchen, eine Möglichkeit auszuwählen. Und der Schüler muss dann in den dritten Termin, der ja dann wieder nochmal eine Woche später liegt, nochmal überlegen, was wollte ich jetzt eigentlich mit meinem Gegenstand bezwecken? Welche Ziele habe ich verfolgt? Und die müssen dann möglichst kreativ auch so umgesetzt werden, dass der Besucher, der sich diese Ausstellung anguckt, auf den Punkt sieht, das und das und das wollte der Schüler eben erreichen.
Könnten Sie jetzt mit diesen Kriterien arbeiten? Wir sprechen nicht von einer Zahl.
Das wollte ich halt gerade sagen, dass das sehr viel einfacher ist, mit den Kriterien, die wir jetzt auch hatten, ein Gespräch zu entwickeln, wo die selber sagen können, bei dem und dem Punkt, da war ich mir gar nicht so sicher oder das hätte man noch anders machen können. Also verbal ist es anhand solcher Kriterien eigentlich sehr gut möglich, gemeinsam zu reflektieren, wie es gelaufen ist.
Mhm.
Und das wiederum in ein Punktesystem zu übersetzen, das ist dann halt schwierig.
Das ist aber machbar. Denke ich, sagt auch die Lehrerin ja.
Die Kriterien. Die Schülerinnen können den eigenen Prozess mit Bezug zum Thema reflektieren. Sie können suchend und fragend vorgehen, bringen Offenheit für Unbekanntes mit. Sie können etwas nachvollziehbar darstellen. Reduzierte Mittel kreativ einsetzen. Und sind in der Lage, weitsichtig zu planen. Dieser dritte und letzte Teil unserer Dokumentation soll die Dinge benennen. Aber welche Dinge? Jedes Thema sieht an jedem Ort anders aus. x/3 Unterschiede. Und trotzdem, es muss Vergleichbares geben. Wir versuchen es mit 3 Fragen an alle. Erstens. Fördert kulturelle Bildung tatsächlich die Selbstständigkeit im Denken und im Handeln? Zweitens, stärkt kulturelle Bildung den Zusammenhalt? Drittens, was nehmen die Teilnehmerinnen aus dem Projekt mit? Wovon sagen sie, das gebe ich nie wieder auf?
Ich finde es total interessant, aber
Die Organisation, das ist so, wo ich denke, oh, oh. Also, es klingt richtig gut, also, aber ob das umsetzbar ist.
Da musste sich ja dann auch was verändern.
Ja, und wir haben ja versucht, das mit den Eltern zu besprechen, aber was sagt schon die Schule?
Aber gerade diese Sache mit, macht man es in den Unterricht rein oder nicht? Also wenn ich mit diesen Bandprojekten höre und dann fehlt aber irgendwo Stoff, den die anderen, das wäre jetzt so wieder, wo mein Mutterherz so ein bisschen stolpern würde und denken würde, oh Gott, wenn da jetzt was abgefragt wird, was sie dann später nicht.
Nein, die Schüler sind nach Hause gekommen und haben gesagt, das ist ein wunderbarer Unterricht, wir gehen da gerne hin. Und dann ist die Stimmung auch in der Elternschaft zugunsten des Projekts gekippt. Und das ist natürlich auch ein großer Erfolg, und den hätten wir nicht ohne die Schülerinnen und Schüler erreichen können.
Ich besuche nochmals alle Schulen, um diese letzten Fragen zu stellen. Die erste Station ist das Bertolt-Brecht-Gymnasium im Oderbruch. Ist inzwischen ein musikalischer Hotspot. Neulich war der Ministerpräsident zum Konzert da. Die Schülerzahlen sind nach 3 Projektjahren stabil. Ein Jahrgang ohne 7. Klasse wird es wohl nicht mehr geben.
Es ist alles rund bei uns. Die Musikschule ist da, wir als Gymnasium sind da. Wir sind offen für Kultur, für Musik, für andere künstlerische Aktivitäten. Und letztendlich ist es so, dass wir überhaupt keine Probleme mehr haben, die 7. Klassen voll zu bekommen. Also wir brauchen immer so 50, 60 Schülerinnen und Schüler, und das ist ohne Probleme der Fall.
Also kein Super-GAU am Bert-Brecht-Gymnasium. Schülerinnen der Oberstufe und Christian Wallmann, Konrektor, Posaunist und Mathematiklehrer am Bert-Brecht-Gymnasium.
Ich würde sagen, am Anfang, als wir in das Orchester gekommen sind, war das schon ziemlich schwierig, alles unter einem Hut zu bekommen. Die Schule und dann noch zu üben, und dann erwarten die Lehrer natürlich oder der Dirigent auch einiges von uns. Und am Anfang war das schon ziemlich schwierig, sich da reinzufuchsen. Aber nach einer Weile hat man schon begriffen und hatte sich einen Plan aufgestellt, einen Zeitplan, wie man das alles schaffen kann.
Dadurch, dass man sehr viel Vertrauen entgegengebracht bekommt, wenn man meinetwegen mit dem Orchester mal wegfährt, das ist auch Vertrauen, dass man diesen Leuten zumuten kann, oder auch wenn man irgendwie mit anderen zusammenarbeitet, dann muss man sich darauf verlassen, dass eben dieser Teil, der man jetzt zu erledigen hat, dass der natürlich auch gebracht wird.
Ja, man muss natürlich auch Spaß an der Sache haben, weil sonst macht es ja keinen Sinn.
Spaß? Und das mit dem Vertrauen scheint auch wichtig zu sein.
Also für mich war wesentlich an der Arbeit mit dem Film, dass man seinen Partner auch ein bisschen vertrauen sollte und nicht immer halt eifersüchtig hinterher gaffen sollte und halt auch Vertrauen in den anderen zu haben, nicht immer alles hinterfragen zu müssen.
Das war Jonas aus der Karl-Dirke-Schule in Küritz. Die Oberschule in Küritz kann sich mittlerweile sogar die Lehrerinnen aussuchen. Dass die Karl-Dirke-Schule mit kreativen und kooperativen Unterrichtsmethoden arbeitet, spricht sich herum. Junge Lehrerinnen finden das gut und bewerben sich dort.
Letztes Jahr, wir haben wieder 3 Klassen bekommen. Wir sind eigentlich sehr eng, wir müssen theoretischen Anbau haben.
Meine Gesprächspartnerinnen dort sind zwischen 14 und 17. Sie sind ganz normale Oberschülerinnen aus den 8. bis 10. Klassen und erzählen von ihrer Arbeit an einem Film.
Eine Liebesgeschichte und ja, mehr so in die Richtung Komödie und Eifersucht. Ich fand's sehr toll.
Und du durftest jemand küssen?
Ja.
Ich durfte auch jemanden küssen, ein Mädchen. Also es gab einmal Junge und Mädchen, und es gab dann halt noch 2 Mädchen, und die waren halt auch ein Pärchen, aber das war halt geheim so.
Herr Vogelsang, wie war denn das neulich bei der 7. Klasse? Weil das fand ich auch so einen magischen Moment, wo du völlig aufgelöst kamst und meintest, du bist von der Klasse rausgeschickt worden, sie müssen mal gerade eben erst was entscheiden.
Auch dabei Friederike Möckel, Lehrerin für Deutsch und Theater, sowie Malte Vogelsang, Geschichte und PW.
Also es ging darum, um an so einem Nichtraucherprojekt teilzunehmen. Und die Schüler haben gesagt, so, wir wollen uns jetzt mal in Ruhe beraten und haben uns als Klassenlehrer rausgeschickt. Und ja, da, letzten Endes kam dann raus, dass die Schüler mit fast einstimmig das beschlossen haben, an dem Projekt teilzunehmen. Das haben die selbst für sich entschieden und das hat uns ziemlich beeindruckt.
Die Lehrer begegnen einem hier auf Augenhöhe. Und es herrscht halt nicht so diese typische hierarchische Struktur wie in den meisten Schulen. Jeder Stimme wird hier erhört und jeder kann sich selbst finden.
Hier ist einfach ein gutes Arbeitsklima. Ja, die Lehrer, die bilden sich ja immer wieder weiter.
Letzten Freitag war die Klassensprecherkonferenz. Wir waren quasi nur als Gäste da. Ja, die Schülersprecher, die haben es durchgeführt, die haben da ihre 10 Programmpunkte gehabt und haben da penibel auf die Zeit geachtet und haben versucht, wirklich dann auch das abzuarbeiten. Man hat Redezeit bekommen und also das war schon richtig professionell gemacht. Es wurde darüber berichtet, was jetzt in den anderen Konferenzen erlebt wurde und es wurde auch rege diskutiert.
Das ist ja fast schon wie im Parlament. Wo habt ihr das gelernt?
Also ich denke mal, wir haben uns das größtenteils selbst angeeignet. Im letzten Jahr hatten wir auch Kontakt mit dem Landesschülerrat, konnten uns auch viele Sachen abgucken.
Irgendwo dann haben wir natürlich auch die Lehrerseite irgendwo vertreten und dann wurde dann halt nach Kompromissen gesucht. Und,
also dass man sozusagen da in so ein gegenseitiges Feedback kommt. Also das ist ja auch eine Sache, die wir jetzt an der Schule haben und die immer stärker wird und wo ich finde, dass die Schüler auch durchaus anspruchsvoller werden und auch von mir als Lehrerin was verlangen.
Wie selbstbewusst sie auch geworden sind, also dass sie Sachen einfordern und sich auch der Sache bewusst sind, dass sie auch das Recht dazu haben, Dinge einzufordern.
Orchesterreisen, Zeitmanagement, sensible Themen im Team angehen, eine parlamentarische Praxis, Feedbackkultur und der magische Moment des Klassenlehrers draußen vor der Tür. So viel zu Selbstständigkeit. Die Frage ist, wo bleibt denn da die Kultur? Antwort: Das ist Kultur. Schulkultur erschöpft sich eben nicht in der Gestaltung der Dirke-Weltkugel oder im Orchesterspiel. Nicht, dass Skulpturen und Orchester nicht wichtig wären. Im Gegenteil, aber darüber hinaus passiert etwas mit der gesamten Schule, also mit den vielen Menschen. Übrigens, auch unser kleines Projekt hat insgesamt über 1000 Menschen erreicht. 2, die konsequent das kulturelle Profil ihrer Schulen vertreten, sind Mathelehrer. Wir erinnern uns noch gern an die Diskussion der beiden.
Wir sagen, wir können nicht mehr so Unterricht machen vor 10 Jahren, die Lehrpläne sind ja wie vor 40 Jahren. Ja. Also solange wie da ist nichts passiert, sagt ja der Mathelehrer, Leute, Projekt hin oder her, die müssen Prüfungen schreiben, die müssen Vergleichsarbeit in 8, Prüfungen in 10, 12, ich muss die irgendwie durch. Also wir können hier noch irgendwelche Faxen machen. Ich muss mit dem Paul.
Trotzdem ist es schlimm. Das ist nicht modern. Und durch diese Projekte, da bin ich fest von überzeugt, lernen die Schüler selbstständig zu arbeiten. Und das wirkt sich auch auf den Matheunterricht auf. Ich bin ja selber Mathelehrer.
Wenn ich eine Integrationsmethode nicht behandelt habe, dann kriegen wir hin, ob sie selbstständig sind oder nicht. Das ist ja nur, und das muss ich alles abhandeln.
Ich bin ja selber Mathelehrer. Diese Selbstständigkeit vom Lehrer zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht alles schaffen. Wir sind ja immer noch so, alles schaffen, schaffen, schaffen. Ich bin manchmal auch so. Nee, es ist nicht so. Nein, muss man nicht. Aber man muss nicht alles schaffen, wenn die in den... Doch, ich bin ja Mathelehrer. Wenn die in der Lage sind, selbstständig zu arbeiten, kriegen die das hin.
Das ist ja eine wichtige Kompetenz, selbstständig Themen zu erarbeiten. Und das geht in Mathe wie in allen anderen Fächern. Ich denke mal, da haben wir sehr viel gelernt, indem wir doch Kulturschaffende hier in die Schule holen, die natürlich einen anderen Blick haben auf Schule, einen anderen Blick haben auf unsere Kinder. Und ich denke, wir als Lehrer haben sehr viel von den Kulturschaffenden auch gelernt. Die andere Herangehensweise, die das Loslassen, das heißt also, die lassen ja mehr Selbstständigkeit zu. Sie lassen auch mehr Kreativität zu. Das bringen die Künstler auch den Schülern gegenüber rüber, dass nur durch sie dieses Kunstwerk erschaffen wird. Und da, denke ich mal, konnten wir viel lernen, auch die Kolleginnen und Kollegen, die mit den Künstlern zusammengearbeitet haben. Ich bin dadurch etwas lockerer geworden. Das ist ja bei mir nicht ganz so einfach.
Wenn ich mich erinnere, hatten wir auch Diskussionen am Anfang der 3 Jahre, dass ich diese Vermischung von normalen Unterricht und Kultur nicht ganz so gut geheißen habe. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Gut, Mathe ist nur nicht unbedingt das Fach, wo das jeden Tag funktionieren könnte. Da muss man auch mal irgendwie ein paar trockene Algorithmen erklären und durchziehen. Ja, ich habe das schon eine andere Meinung jetzt, dass kulturelle Bildung im Unterricht wirklich eine prima Sache ist. Ja, also ich habe auch einen Lernprozess durchgemacht und mir hat das auch gut getan. Ich spiele ja selbst in verschiedenen Orchestern, seit ich 7 Jahre alt bin.
Wir können hier nicht abschließend klären, ob selbstständige Schülerinnen sich auch Algorithmen selbstständig erschließen können oder grammatikalische Strukturen in Fremdsprachen oder ähnlich abstrakte Wissensgebiete. Aber Vertrauen und Verantworten, Zuhören und Sprechen, Handeln und Reflektieren, das kann man lernen und fördern. Und zwar besonders gut in der Musik, beim Theaterspiel oder überhaupt in gemeinsamer kreativer Arbeit. Und wenn man die Verantwortung dafür gleicher aufteilt unter Lehrerinnen, Schülerinnen und Künstlerinnen, dann können es irgendwann auch alle.
Ich freue mich nach wie vor, hier in die Schule zu kommen. Wirklich so. Und ich bin manchmal traurig, dass man nicht alle Ressourcen, die unsere Kinder haben, noch mehr stärken kann. Weil ich denke mal, es sind so eine tollen Kinder, die wir hier haben. Und aufgrund der Probleme doch zu Hause, die könnten einfach viel mehr noch. Das ist einfach so. Also das habe ich entdeckt, dass wir so eine tollen Schülerinnen und Schüler haben. Also dass die Defizite einfach an den Rand gedrückt werden. Und da bin ich immer fasziniert, was Außenstehende mit unseren Schülerinnen und Schülern zustande kriegen. Also nicht nur zustande kriegen, sondern welche Qualität von unseren Kindern dann gebracht wird. Auch wie selbstbewusst sie auch an die Arbeit rangehen, stolz sind auf ihre Ergebnisse, das finde ich ja immer besonders wichtig. Sich gerne einbringen wollen, Ideen einbringen und auch schöpferisch sind. Das, was man in dem Regelunterricht manchmal nicht so hinbekommt. Also das ist wirklich in den letzten 3 Jahren besonders doll rausgekommen. Also diese Ressourcen, die unsere Kinder haben.
Noch nicht gehört haben wir die Fontane-Schule in Neuruppin. Dort lief alles anders.
Mein Name ist Rademacher, ich bin Schulleiter der Fontane-Oberschule in Neuruppin. Es war bis vor wenigen Jahren noch eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe.
Februar 2015.
Erst vor 3 Jahren als Analphabet aus Syrien gekommen. Zu uns. Das hat er. Macht hinter das Abschluss. Ich habe mir eher unbewusst einen Fuß geknetet, den in die Mitte des Tisches geworfen und gesagt, das ist der Fuß. Der wurde auch akzeptiert von den anderen, die Idee aufgegriffen und dann kam noch ein Fuß dazu und dann ging es immer höher und weiter. Und also so war der Anfang. Deswegen hat man mich später auch als den Stabilisator dort bezeichnet. Auch symbolisch vielleicht.
Schuldirektor Rademacher alias Großer Fuß stand nicht für Stabilität. Kurz nach diesen Aufnahmen und noch bevor sich etwas an der Fontane-Schule änderte, erkrankte er. Als ich im September 2017 mit dem jetzigen Konrektor verabredet bin, ist nur noch einer da, der aus dem Projekt berichten kann. Und der will nicht mehr,
Wolfgang Frese, Sonderpädagoge mit Mission, hat immer wieder seine ganze Kraft in nachhaltige Veränderung gesetzt. Er initiierte die akustische Sanierung der Klassenräume und der Aula.
Wenn ich dasselbe in der Klosterkirche mache, dann halt das dort 12 Sekunden nach. Das ist der Hammer. Der Pfarrer, der da vorne eine Predigt hält, der muss also wirklich sehr, sehr langsam sprechen, dass er nicht in den Hall des letzten Alle diese Geräusche in solchen furchtbaren Klassenräumen führen dazu, dass man sich eigentlich unbewusst ganz unwohl fühlt. Aber was macht man denn mit so einem furchtbaren Klassenraum?
So eine Kästenbombe. Das gibt für die Decke so eine Platte.
Er holte Musikerinnen und Filmemacher an die Fontane-Schule und er organisiert nach wie vor diese aufmüpfigen musikalischen Auftritte und schenkt den Schülerinnen damit Öffentlichkeit. Noch immer beruhigt er, hört zu und baut auf. Tag für Tag in seinem Trainingsraum.
Hey, locker auf der Bühne, wir haben's drauf, ey. Locker.
Aber weder von seinen Ideen zur Schulkultur noch von seinen pädagogischen Anregungen will die Schulleitung irgendetwas wissen. Nach Jahren ohne Plan gibt es jetzt ein neues Leitungsteam für ein weiteres Profil. Schule für gemeinsames Lernen. Ich bin hier, um zu fragen, warum an der Fontane-Schule vom Projekt nichts blieb oder vielleicht nie wirklich angefangen hat?
Mein Name ist Steffen Bunzek, ich bin stellvertretender Schulleiter der Fontane-Oberschule Neuruppin. Seit dem Jahre 2016, im Februar, habe ich diesen Posten übernommen.
Ich frage nach Projekten.
Eine Druckwerkstatt. Also das hat mich beeindruckt, diese Eröffnung damals. Fand ich eine sehr gelungene Sache, die wir dann auch vom Bürgermeister eröffnet in der Stadtsparkasse ausstellen durften. Und das Schöne bei der Eröffnung war, unsere zwei, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, Schüler sind dort in ihrer Sonntagskluft erschienen. Also so wie wenn ein deutscher Schüler in seinem Konfirmationsanzug dort auflaufen würde.
Herr Bunzek übernahm kommissarisch die Schulleitung. Wie beschreibt er die Situation?
Ich habe einen fehlenden Schulleiter vorgefunden, der im Prinzip unsere Teilnahme an dem Projekt Drei Kulturschulen in die Wege geleitet hatte. Was den Einstieg für mich in diese Problematik Kulturschulen sehr schwierig gemacht hat. Aber einmal auch aus seiner Nicht-Anwesenheit, zum anderen auch, weil er die Sachen delegieren, wäre ein Euphemismus, ganz einfach, weil er sich nicht drum gekümmert hat.
Übertrug er die Verantwortung an die Steuergruppe.
Und in dieser Gruppe, nach einer Diskussion, ist leider kein Ja herausgekommen. Das heißt, es hätte sich niemand gefunden, der dort das Projekt übernommen hätte als Federführender. Aber auch die anderen waren in dem Moment nicht hundertprozentig davon überzeugt, weiterzumachen.
Was war passiert? Das Kollegium war entgegen den Vereinbarungen nicht in den Beschluss einbezogen worden. Die geforderte Zweidrittelmehrheit hatte es nie gegeben. Abgesehen von einer winzigen Gruppe Engagierter wurde das Projekt ignoriert. Wir forderten einen Plan. Das Kollegium sollte sich zusammensetzen. Wer arbeitet mit wem woran? Schweigen. Wir boten einen Studientag an. Die Plattform Kulturelle Bildung präsentierte Beispiele,
Schweigen.
Ja, ja, das verlangt ganz, ganz große Planarbeit. Das war gut, dass ich das einmal durchgehend für das Schuljahr für die sogenannte Museumsklasse machen konnte. Für die Projekte, die dann mehr oder weniger sporadisch später dazu kamen, war das nicht möglich. Und das hat dann gelegentlich bei uns an der Schule auch wieder zu Turbulenzen geführt.
Wen wundert es, dass Kooperationen nie über Einzelprojekte hinausgekommen sind? Das Museum mit seiner Druckwerkstatt und auch die Künstlerinnen von Neuruppin standen all die Jahre bereit und Geld für Honorare war vorhanden. Immer wieder gab es Ansätze, aber die Genehmigungen für Unterricht im Museum blieben Einzelfälle und erfolgten widerwillig. Das ermüdet auch die Tapfersten. Insgesamt muss man sagen, es gab kleine Erfolge, aber eine wirkliche Umgestaltung von Schulkultur hat es an der Fontane-Schule nicht gegeben. Jetzt steht sie mit 33 Lehrerinnen für 260 Schülerinnen gut da für ihr nächstes Projekt. Die Kolleginnen, die künstlerische Projekte initiiert und durchgeführt hatten, sind allerdings weg. Begünstigt kulturelle Bildung den Zusammenhalt?
Unser Motto ist auch, jeder Schüler kommt an sein Ziel. Jeder macht Fortschritte und das ist es einfach. Und die Kultur und Kunst trägt ja viel dazu bei. Und gerade unsere Schülerinnen und Schüler, die aus doch mitunter schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, ist dieses Erlebnis, glaube ich, ein ganz besonderes. Stolz sein können auf Erreichtes, Lob zu erfahren und was Kreatives gemacht zu haben. Also das, denke ich mal, ist jetzt so, dass...
Wenn man Lernschwierigkeiten hat, muss man nicht unbedingt auf Förderschulen gehen. Und ich habe das erlebt, aus meiner damaligen Klasse gab es mehrere, die in dieser Karls-Lernwerkstatt gingen und... Man hat da doch schon Besserungen feststellen können.
Man hat hier genau die gleichen Chancen wie auf dem Gymnasium. Man kann die gleichen Abschlüsse machen, wenn man die Zensur natürlich dafür hat. Man kann genauso erfolgreich später sein. Und hier gibt es halt auch viele Projekte.
Da es hier einen großen Kulturmischmasch gibt, man Möglichkeiten hat, wie Instrumente spielen lernen oder verschiedene Arbeitsgemeinschaften zu belegen und man sich selbst vielleicht neu erfinden kann.
Ja, auch eine Art Publikumsbildung, weil viele Kinder, es ist einfach so, haben es zu Hause nicht so schön, wo die Ausgestaltung keine Rolle spielt oder wo dann auch Musik, Kunst nicht so die Rolle spielt, wo dann eben, ich sage mal, Hartz IV TV nur geguckt wird oder so. Und viele Schüler genießen das, denke ich mal, auch hier. Das genießen die dann schon hier. Und ich denke mal, da hat man schon viel geschafft. Zusammen, ne?
Das bedeutet also inklusiv an der Karl-Dierke-Schule. Zusammen was schaffen und Ziele als individuelle Ziele verstehen. Pädagogische Teams bilden und es außerdem so hinkriegen, dass Schülerinnen an der Schule etwas, ja, sie hat tatsächlich gesagt, genießen.
Weil ich persönlich hier gut angekommen bin und viel lerne und auch Spaß habe und die Lehrer gut verstehen kann. Ja.
Zurück nach Bad Freienwalde. Dort kümmern sich die Lehrerinnen auch um die, die kein Abitur machen werden.
Wir sagen, pass auf, du erreichst den schulischen Teil der Fachhochschulreife, das ist der zweithöchste Abschluss, den man in Deutschland erreichen kann. Und um die kümmern wir uns eben auch. Die beglückwünschen wir auch, die können auch mit auf die Bühne. Am Tag der Abiturzeugnisübergabe rufen wir die ebenfalls auf. Die bekommen eben das Zeugnis für den schulischen Teil der Fachhochschulreife. Und das ist auch ein Grund zum Feiern und ein Grund, stolz zu sein.
Im Dezember gehe ich ab von der Schule nach dem Halbjahr. Ich bin jetzt leidenschaftlicher Feuerwehrmann, schon seit 10 Jahren, und hoffe, dass ich dann halt zur Feuerwehr der Bundeswehr überwechseln kann.
Im Orchester sind alle gleich. Da ist der, der nach der 10. Klasse abgehen muss, weil er das Abitur nicht schafft oder weil er überhaupt den Zugang zur 11. Klasse nicht bekommen hat, ist der bessere Solist als derjenige, der Abitur macht. Und deswegen sind die auch alle gleichberechtigt und jeder hat seine Stärken. Da zählt nicht bloß noch Schule. Und das ist ja auch ein Ziel von kultureller Bildung, ja, dass jeder seine Stärken entfalten kann. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut bei uns.
Was ist Henne? Was ist Ei? Wir wissen, dass diese Schulen nicht nur deshalb so gut laufen, weil sie am Projekt teilgenommen haben, sondern möglicherweise ist es sogar umgekehrt. Sie haben am Projekt teilgenommen, weil an diesen Schulen tatsächlich Kooperation und Verbindlichkeit mehr zählen als Konkurrenz und Selektion. Die Frage war, begünstigt kulturelle Bildung den Zusammenhalt? Aus den Projekterfahrungen und dem, was die Schulpraktikerinnen sagen, ergibt sich Folgendes. Kulturelle Bildung braucht einen Qualitätsanspruch, sich etwas zu trauen, sich auch mal zu mühen. Worauf sollte man sonst stolz sein können? Kulturelle Bildung ist nur dann inklusiv, wenn sie nicht zur Elitenbildung wird. Sonst ist sie das Gegenteil, exklusiv. Kulturelle Bildung fördert den Zusammenhalt, wenn sie die Stärken des Einzelnen im gemeinschaftlichen Handeln zur Blüte bringt. Wenn eine Schule sich an Stärken orientiert, Verbindlichkeit lebt und alternative Leistungsbegriffe kennt, dann ist sie in der Lage, kulturelle Bildung umzusetzen. In Deutschland, dem Land der Bildungsungerechtigkeit, kann das für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen ein Glück bedeuten. Was hast du gelernt? Mit dieser Frage machten wir eine seltsame Erfahrung. Die meisten Schülerinnen waren der Ansicht, sie hätten nichts gelernt.
Also meines Erachtens hat sehr viel funktioniert. Und dann aber dieser krasse Bruch irgendwie dann zum Schluss, das nochmal zu hören. Also wenn man dann einen Schüler fragt, was hast du so mitgenommen von diesem Projekt? Und der Schüler dann sagt, ich weiß nicht, eigentlich nix. Dann wiederum denke ich so, ach Mensch, krass.
Das ist der Grund, warum dieser Nachbereitungstermin so wahnsinnig wichtig ist. Ich verspreche mir von diesem Abschlusstermin wirklich, dass den Schülern einfach nochmal ein bisschen bewusst wird, warum mussten wir uns jetzt eigentlich damit beschäftigen? Die haben alle super mitgemacht, die haben eine tolle Ausstellung produziert, aber dieses Bewusstmachen, das ist mir eben jetzt nochmal ein wichtiges Anliegen und deswegen eben auch nochmal.
Aha, über die Projekte sprechen. Erst dadurch wird deutlich, was man eigentlich alles getan hat und warum. Dazu nochmal Johanna.
Also ich habe jetzt vielleicht nicht so viel so für mich gelernt, außer halt, wie wir mit den Computern umgehen, wie wir andere Menschen interviewen können und so und offener reden können, das auf jeden Fall. Oder auch, wie wir halt vorstellen können. Wir mussten ja oft unseren Kurs vorstellen oder allgemein irgendwelche Sachen vorstellen und das hat mir schon geholfen. Und ich hatte natürlich, wenn wir irgendwelche Workshops hatten oder so, auch für die Schule so was gelernt, aber so allgemein. So jetzt nicht nur persönlich.
Begründet urteilen zu können, statt aus dem Bauch heraus zu dissen und zu liken, wäre ein toller Lerneffekt.
Es war einmal eine Bewerbungswoche und da war ich bei den Stadtwerken und da waren halt Asylanten und Flüchtlinge und ja, also man denkt sich so, ja, man kommt nicht mit denen klar und also man versteht es so nicht. Das ist schwer zu erklären. Also jeder hat so seine Meinung drüber. Auf jeden Fall bin ich halt vorher erst nicht klargekommen, zum Beispiel auch mit Mahmoud oder Mutessa. Die gehen beide in meine Klasse. Und so lernt man irgendwie auch die näher kennen und merkt man auch, dass man sich auch gut mit denen unterhalten kann, dass man die auch verstehen kann und dass sie eigentlich auch total nett sind. Im Projekt, ja. Ja, die sind, also ich habe danach gemerkt, dass die Flüchtlinge man eigentlich nichts Schlimmes von denen denken braucht, dass die jetzt irgendwie was Schlimmes hier machen oder so. Nein, also ich finde, die sind nicht anders. Ich finde, Mensch ist Mensch.
Ich frage nicht mehr, was habt ihr gelernt? Ich sage jetzt, fragt euch, habe ich in den Projekten etwas kennengelernt, das will ich mein ganzes Leben nicht mehr missen?
Ich denke mal, seit Anfang meiner Schulzeit war ich nicht immer so der vernünftigste Schüler oder war auch relativ verhaltensauffällig. Aber jetzt durch meinen Schülersprechabend konnte mich halt die große Klappe dafür einsetzen, um halt Schülern zu helfen und auch generell die Schule so gut wie es geht und so gut wie es mir möglich ist zu verbessern. Und ich denke mal, ich werde auch mein Leben lang dieses Talent, würde ich es beschreiben, auch wenn es nicht jeder so sieht, immer behalten.
Was ich an dieser Schule gelernt habe und was ich nicht vermissen möchte, ist mein Spaß daran, mich in andere Rollen versetzen zu können.
Ich bin zwar nicht immer die Netteste und ich habe auch nicht meine schönsten Tage, um ehrlich zu sein, und die habe ich auch nicht immer. Aber auf jeden Fall will ich unbedingt in meinem weiteren Leben was mit Menschen machen, also Soziales. Und deswegen liebe ich das auch, ganz viel was mit meiner Klasse zu machen.
Ja, also was ich jetzt aus meiner Zeit hier an der Schule denke mal, bleibend mitnehme, ist auf jeden Fall immer wieder, wie beeindruckend die Schüler sind, wenn die zu selbstständigen, selbstbewussten Menschen heranwachsen. Und für mich ist dann die Freude daran, dass ich da vielleicht einen kleinen Teil dazu beigetragen habe.
Mir ist persönlich aufgefallen, dass ich in der Zeit, wo ich hier zur Schule gegangen bin, mich traue, ab und zu auch mal den Mund aufzumachen und mal meine Meinung zu sagen, was ich vor 3-4 Jahren mich überhaupt nicht getraut hätte.
Das eine, was ich wichtig finde, ist, also immer wieder Vertrauen in die Schüler zu haben. Also ganz oft habe ich am Anfang gehört, das kannst du nicht machen und das kannst du nicht machen und dies kannst du nicht machen und da machen die Schüler auf gar keinen Fall mit und so weiter und so fort. Und die Schüler haben mich immer eines Besseren belehrt und da höre ich also schon lange gar nicht mehr drauf, sondern denke immer, wenn die Schüler sagen, das machen wir, dann vertraue ich darauf.
Und ich habe durch die Lehrer hier, die mir zum Beispiel manchmal Aufgaben gegeben haben, die ich niemals für möglich gehalten hätte, dass ich das mache, habe ich dadurch auch mein Selbstbewusstsein bekommen. Ich werde nicht mehr auf mein Selbstbewusstsein verzichten wollen und auch mit anderen Menschen zu kommunizieren, weil das habe ich mich damals auch kaum getraut, Leute anzusprechen.
Also was ich auf alle Fälle mitnehmen werde, ist so ein bisschen den leitenden Faden, den ich hier für meine Klasse ein bisschen übernehme. Ich habe das ganz gut gemacht und ich hoffe, dass ich, wenn ich dann später in meinem Beruf die Karriereleiter hochkletter, ich da so ein bisschen was mitnehme.
Immer dann, wenn Schüler so viel Widerspruchsgeist haben, also eher schwierig sind, auch vielleicht von ihrem Verhalten, dann muss ich sagen, begeistert mich das oft am meisten, weil ich immer denke, dieser Widerspruch, Widerstandsfähigkeit und dieses Rebellische, das ist ja auch ein ganz großes Potenzial. Und wenn das dann sozusagen in konstruktive Bahnen gelenkt wird und das finde ich einfach mal total wichtig und ganz spannend, weil ich glaube, das ist gesellschaftlich auch total relevant und wichtig.
Für die Schulen stellt sich nach 3 Jahren jetzt eine wichtige Frage. Wie soll es gehen? Jetzt, wo die finanzielle Unterstützung aus Projektmitteln wegfällt. Gerade jetzt, wo es so gut läuft.
Also wir sind schon dabei, Ideen zu sammeln, vielleicht auch über INISEC-Projekt, also wieder Künstler reinzuholen, beziehungsweise Plattform kulturelle Bildung, weil das ist schon eine wichtige Errungenschaft, auch durch dieses Projekt. Also ich denke mal, man ist, ich sag jetzt mal Mann, bewusst auf uns auch aufmerksam geworden.
Vor allen Dingen, es geht ja ums Geld. Wenn wir an die Weiterführung denken, an Ideen und an Künstlern mangelt es nicht. Es geht darum, die auch bezahlen zu können. Ein weiteres Netzwerk, das nennt sich landschaftliche Bildung. Und dieses Netzwerk wird jetzt das nächste Klasse-Museum-Projekt finanzieren. Und die Bläserklasse wird auch weiterlaufen. Wir haben also einen Sponsor sozusagen an Land gezogen, der uns jährlich mit zumindest so viel finanziellen Mitteln unterstützt, dass wir die Bläserklasse fortführen können.
Also als großes Ergebnis würde ich meinen, dass die Kultur, die Beschäftigung mit verschiedenen kulturellen Ereignissen sehr, sehr wichtig ist für unsere Schülerinnen und Schüler, dass die Kultur einen ganz wichtigen Beitrag hier in der Schule leisten, die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflusst wird. Erstens, zweitens eine starke Außenwirkung erkennbar ist. Und drittens denke ich auch, dass die Schulgemeinschaft sich dadurch weiter gefestigt hat. Wir arbeiten ja gut in Teams schon zusammen. Und ich denke mal, da hat uns die kulturelle Bildung auch geholfen, bestimmte Sachen doch auch im Team zu machen. Und ich sage mal, Not macht erfinderisch. Und ich hoffe mal, ich bin da in guten Mutes, dass wir das irgendwie schaffen. Aber wir haben immer irgendwas geschafft.
Wir danken allen Beteiligten für Engagement, Mut, Kreativität und Offenheit. Wir bedanken uns für die wertvolle Zeit, die in Planungen, Wege, Gespräche, Telefonate, Abrechnungen, Gastspiele und überhaupt in alles geflossen ist, was über das Verwalten von Lerninhalten, Prüfungen und andere schulische Notwendigkeiten hinausgeht.
Text und Schnitt: Ursula Rock. Regie und Dramaturgie: Gerhard Richter. Ton und Musik: Thomas Meyer.
Wollen Sie sich jetzt gegenseitig was fragen?
Wie ging es dir denn in dem Projekt?